Wir haben also einen zweiten Anlass zum Dank. Das Wissen um die Erwählung in den Versen 4 und 5. Wissen wir ja, Brüder, die ihr von Gott geliebt worden seid, um eure Erwählung. Was ist mit dieser gemeint? Vers 5 heißt es, dass unsere gute Botschaft nicht in Wort allein zu euch kam, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer, voller Gewissheit. Als Erwählte sind sie von Gott geliebt worden. Beachten wir auch den Zusatz, wie ihr wisst, was wir unter euch wurden, euretwegen. Lesen wir die zwei Verse zusammen noch einmal. Wissen wir ja, Brüder, die ihr von Gott geliebt worden seid, um eure Erwählung, dass unsere gute Botschaft nicht in Wort allein zu euch kam. Oder in einfachem Deutsch, wir wissen um eure Erwählung, es kam unsere gute Botschaft zu euch. Das heißt, die Erwählung findet statt in Verbindung mit dem Kommen der Botschaft. Sie ist also eine Erwählung in der Zeit. Wenn wir an Erwählung denken, dann denken wir an eine Erwählung in der Ewigkeit, und zwar von Epheser Kapitel 1 her. Das ist auch legitim. Aber sich auf diesen Vers zu beschränken für ein Verständnis von Erwählung, wäre zu eng. Hier im Thessalonicher Brief, im ersten, haben wir es mit einer Erwählung zu tun, die in der Zeit stattfindet. Übrigens ist es nicht Auserwählung, sondern einfach Erwählung. Das griechische Wort Eklegomai ist zusammengestellt von zwei Wörtern. Ek, aus, normalerweise aus, nicht nur, aber in diesem Fall kann man es so auffassen. Vielleicht auch einfach als Verstärkung. Und Legomai, sprechen oder wählen, das ist ein reiches Wort, durch Sprache bezeichnen, durch Reden hinweisen, also wählen. Auserwählung würde heißen, dass das Wort wählen zweimal verstärkt würde. Durch aus und durch er, durch beide Vorsilben. Das griechische Wort legomai wird aber nur mit einem Vorwort oder mit einer Vorsilbe verstärkt. Ek. Das heißt auswählen. Im Deutschen können wir ruhig sagen erwählen. Damit wird wählen schon verstärkt. Auserwählen bringt die Gedanken zu stark auf einen Gegensatz, als würde hier gewählt werden aus einer größeren Gruppe. Aber gerade das darf nicht hineingenommen werden in das Wort Erwählung. Nicht ohne weiteres auf jeden Fall. Dass wir auserwählt wurden, das heißt, dass wir aus einer größeren Gruppe gewählt wurden, das stimmt schon. Aber das trägt nicht viel zum Begriff Erwählen bei, zum Verständnis des Wortes Erwählens. Sondern unser Verständnis vom Wort Erwählen muss von der Schrift her genährt werden. Am besten, wenn wir zwei Beispiele nehmen, die Erwählung des Messias und die Erwählung der Engel. In beiden Fällen haben wir eine Hilfe für das Verständnis von Erwählung der Gläubigen. Denn sie sind erwählt im Zeichen des Messias oder im Messias, in Christus. Messias ist das hebräische Wort, beziehungsweise das deutsche vom Hebräischen übernommen, Meschiach, zu Deutsch Messias. Christus heißt Gesalbter, vom griechischen Christos, der Gesalbte oder einfach ein Gesalbter. Also dasselbe Wort. Und wenn Paulus sagt, in Christus erwählt, dann heißt das, in ihm geschieht diese Wahl, die uns betraf, ist die geschehen. Wie ist der Messias erwählt? Er wird in der Schrift ein Erwählter Gottes genannt. Gab es denn eine größere Auswahl von Kandidaten wie bei einer politischen Wahl? Gab es eine Liste, aus der man wählen durfte, also auswählen oder auserwählen, wer jetzt Messias werden sollte? Nein, es gab keine Liste. Es gab niemanden. Jesaja sagt uns das, oder Gott durch Jesaja. Ich suchte einen Mann für die Bresche. Es war niemand, der in die Bresche treten konnte. Es gab nur einen, und der ist der Redner, ich. Deshalb habe ich das gemacht. Ich bin in die Bresche getreten. Ich bin in den Riss getreten zwischen mir und Mensch. Gott hat sich selbst erwählt. Der Messias ist Gott selbst. Die Dreieinigkeit ist wirklich eine Einigkeit. Wenn Gott, wenn der Messias auf Erden geboren wird, dann kommt Gott herab. Jesaja 64, oh, dass du den Himmel zerrissest und kämest herab. Das war am Weihnachtsabend. Er kam herab, beziehungsweise als er gezeugt wurde. Er kam herab zu uns. Gott selbst hat sich erwählt zum Messiasamt, um Messias oder Gesalbter oder Erlöser zu sein unter Menschen. Das heißt, er ist nicht ein Auserwählter aus einer aus mehreren Gruppen, sondern er ist erwählt, weil er geliebt ist. Er ist vorzüglich in den Augen Gottes. Wenn Gott sagt, bei der Taufe des Messias, dies ist mein geliebter Sohn, dann kommt die Erwählung des Messias zum Ausdruck. Sie geschieht da nicht, sondern sie kommt dort zum Ausdruck in diesem himmlischen Wort, in diesem Wort vom Himmel. Dies ist mein Sohn, der Geliebte, ebenfalls beim Verklärungsberg oder auf dem Berg der Verklärung. Hier ist er, auf ihn hört. Dies ist mein Geliebter, mein Erwählter, mein Vorzüglicher. Das heißt, Erwählung von dort her bedeutet weniger Auswählen aus einer größeren Schar als ein Ausdruck der Liebe, die jemandem gewidmet wird, aus verschiedenen Gründen. Ebenso werden die Engel Erwählte genannt. Sie sind nicht ausgewählt aus einer größeren Schar von Wesen, die dann bestimmt wurden, Engel zu werden. Sie wurden sofort als Gottes Boten geschaffen, als Engelwesen. Aber sie sind erwählt, weil sie in Gottes Augen vorzüglich sind. Sie sind seine Diener. Sie sind für ihn vorzügliche Diener. Wenn Jesus uns zu beten lehrt im Vater Unser, sogenannten Vater Unser, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Man sollte im Deutschen den ganzen Satz aussagen. So wie es in der Bibel steht, ist der Satz unvollständig. In gutem Deutsch sollten wir beten, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Ja. Geschehe und geschieht sind zwei verschiedene Wörter. Er geschehe, das heißt, das ist ein Gebet. Wie im Himmel ist Geschichte. Ja. Wie er bereits im Himmel geschieht, so soll er auf der Erde geschehen. Das ist das Gebet. Daran sollten wir denken. Aber dann sollten wir uns auch fragen, wie geschieht denn der Wille Gottes im Himmel? Damit wir wissen, wofür wir beten. Ja? Wie geschieht der Wille Gottes im Himmel? Von wem? Von seinen Boten? Sofort und ganz. Kann man sich vorstellen, dass ein Engel sagt, Moment einmal, ich habe eben was zu tun hier, Vater oder Gott. Aber ich werde bald kommen. Ja? Mitnichten. Die springen sofort, wie das Licht entsteht. Es werde Licht und es wurde Licht, ohne Bruchteil. Die springen sofort. Und jetzt bete ich, das Vater Unser. Können wir uns vorstellen, dass wie viele Leute in der Kirche beten, dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht? Springen die? springen die Beter. Ja. Und dann ganz, nicht unvollständig, sie richten das Wort aus, das Gott ihnen gebietet. Sie tun alles, was geboten wird. Und sie halten nicht zurück mit Rüge, Gabriel bei Zacharias, wenn Gottes Wille mit einmal in Frage gestellt wird, ja. Das leisten sie sich im Namen Gottes. Also sie sind vorzügliche, geliebte Boten des Himmels. Erwählte nennt die Bibel sie. Und wenn wir Erwählte sind, dann weil Gott uns zu Geliebten gemacht hat. Er hat uns würdig gemacht. Wir sind sein Eigentum. Wir sind vorzüglich in seinen Augen. Wir sind geschätzt, erwählt, ja, in seinen Augen. In diesem emotionalen Sinne, meine ich, sollten wir das eher auffassen. In diesem Zeichen sagt Paulus auch, dass sie von Gott geliebt sind. Als Erwählte nennt er sie von Gott Geliebte. Und dann, wie ihr wisst, was wir unter euch wurden, euretwegen. Wie bringen wir das zusammen? Wir wissen um eure Erwählung. Das heißt, wir wissen, wie Gott euch herausholte aus der Welt. Wir waren dabei, als ihr den Herrn Jesus annahmt. Wir waren dabei, als ihr verwandelt wurdet durch die Gnade Gottes. Als ihr euer Vertrauen auf Jesus setzte. Dann hat Gott euch erwählt, vorzüglich gemacht im Heil, durch das Heil. Aber jetzt fügt er hinzu, wir wissen das so, wie ihr wisst, was wir wurden, nicht waren. Ausleger machen uns aufmerksam darauf, dass Genoma hier als werden aufzufassen ist oder zu nehmen ist. Ich gebe zu, dass es hier und da vielleicht als sein stehen gelassen werden kann. Aber ich denke, Luther übersetzt zu schnell immer wieder sein. Ein Beispiel auch in Epheser Kapitel 4, am Ende des Kapitels, dürfen Sie aufschlagen. Da steht, ist es in Vers 33, im letzten Vers, oder dann auch in, oder im zweitletzten Vers, oder Kapitel 5, Vers 1, werdet, Gott gibt uns Zeit, nicht nur seid so und so, seid feinfühlig, seid freundlich und so weiter. Ist es der letzte Vers, Thomas? Der letzte? 32. Lies mal, Fritjof.
Seid aber gegeneinander gütig.
Ja.
Mitleidig, einander vergeben.
Im Grundtext oder nach der besseren Fassung. Werdet gütig. Werdet freundlich, werdet feinfühlig. Gott gibt uns Zeit zu werden. Oder Kapitel 5, werdet Nachahmer Gottes. Ja? Nicht nur seid, sofort. Ja? Sondern werdet diese, wachst in diesen Dingen. Nehmt zu. Und auch hier sagt Paulus, wir waren Werdende unter euch. Und als Werdende erlebten sie die Erwählung der Thessalonicher. Das ist sehr bedeutungsvoll für uns als Zeugen Jesu Christi. Wenn wir Menschen, wenn wir sehen wollen, dass Menschen zum Glauben kommen, dann werden wir Werdende werden wollen. Das mag nicht das beste Deutsch sein, aber ich hoffe, es ist klar. Ja. Nochmal. Wenn wir wünschen, dass Menschen zum Glauben kommen, dann werden wir Werdende werden wollen. Menschen, die im Unglauben leben, wollen Echtheit sehen. Wir hatten mal einen Mitarbeiter, das war, als wir im badischen Raum wohnten, den hatte ich getroffen auf einer Bibelschule. Stand noch nicht lange im Glauben, aber er kam, wollte mithelfen. Und dann erzählte uns einiges aus seinem früheren Leben. Er war spät zum Glauben gekommen, schon erwachsen. und erzählte, wie sie manchmal vielleicht in der Wirtschaft oder irgendwo einen Christen getroffen hätten und hätten ihn gestichelt. Warum? Weil sie sehen wollten, ob er echt war. Nicht, weil sie ihn hassen. Sie selbst suchten ja. Sie waren in der Dunkelheit, sie wollten nicht da bleiben. Aber wo findet man jetzt einen echten? Das ist ja gerade in unseren Zonen, wo das Christentum schon so lange da ist, manchmal schwer zu finden, weil wir so viel Namenschristentum haben. Und dieses erweist sich vermehrt als ein faules Christentum, das dann allzu schnell fragmentiert und verweht. Und die Kirche ist heute eins mit der Welt praktisch. Das sieht man am Kirchentag und überall. Wir leben tatsächlich in der postchristlichen Zeit. Und wir haben uns vermehrt zu bewähren. Aber unsere Gelegenheiten sind jetzt auch besondere Gelegenheiten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns zu bewähren und ein Licht zu sein in dieser verstärkten Dunkelheit. Und die einzelnen Menschen, die heute noch suchend sind, die schauen aus, die beobachten. Manchmal, wo wir es gar nicht merken. Und wenn wir dann ein Licht sein können, echte, die wollen gar nicht einen Vollkommenen sehen. Das wissen sie, dass keiner vollkommen ist. Und wollten wir das behaupten, dann würden sie sich wegwenden und weitergehen. Den gibt es nicht, das wissen die. Aber wenn sie einen Werdenden sehen, das ist echt. Ja. Jemand, der dabei ist, dem Herrn nachzufolgen. Jemand, der dem Herrn vertraut. Jemand, der schon etwas geworden ist, und zwar ein echter Christ. Aber dann dabei noch ein Werdender ist. Das konnte Paulus bezeugen. Das konnte Silas bezeugen, das konnte der junge Timotheus bezeugen. Und da konnten auch dann die thessalonischen Christen sich etwas ein Beispiel holen. Und sie sind zum Glauben gekommen und sie sind gewachsen. Dritter Anlass zum Dank, Nachahmung, Verse 6 bis 10. Der Gegenstand der Nachahmung, wer wurde nachgeahmt? Vers 6 Anfang. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Unsere und des Herrn. Warum nicht des Herrn und unsere? Ja, wie sollten Sie vom Herrn wissen, wenn Sie das nicht bei Paulus und Silas gesehen hatten? Wie lernt man Jesus kennen? Nicht nur durch das Wort und dann stellt man sich vor, naja, so könnte das sein. Auch durch den Wandel von Christen. Die zeigen dann, wer Jesus ist. Wie hieß doch der jüdische Wurmbrand? Erzählt aus seiner Gefangenschaftszeit. Er war mit Verbrechern zusammen im Gefängnis, in der Gefangenschaft, und hat ihnen von Jesus erzählt. Und dann fragen sie sich ja, was ist das für ein Kerl oder was ist das für ein Mann, der Jesus? Und da hat sich Wurmbrand etwas geleistet. Man hat gesagt, der ist so wie ich. Aha. Dann verstanden sie das. Das war ihnen klar. Denn er hatte ihnen wie Jesus vorgelebt, ja. Das kann auch Paulus sagen. Ihr wurdet unsere Nachahmer. Das durften sie auch. Das schreibt auch an die Philipper. Ja? Wir alle sollten Jesus nachfolgen, damit andere über uns zur Nachfolge Jesu kommen dürfen. Dies sind sehr praktische Hilfen. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Über Paulus und Silas und Timotheus des Herrn Nachahmer. Ihre Voraussetzung, die Voraussetzung der Nachahmung. Was ging der Nachahmung voran? Sechs Mittel. Nachdem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen hattet, mit Freude des Heiligen Geistes. Niemand wird Christ, dadurch, dass er es übt. Niemand wird Christ, dadurch, dass er versucht, wie Jesus zu leben. Erst muss das Wort Gottes aufgenommen werden. Und wenn es in zur Zeit der Bedrängnis ist, der Trübsal ist, der Anfechtung, dann, wenn es dann geschieht, dann ist es eher echter Glaube. Wenn Hindernisse da sind und Menschen dennoch zum Glauben kommen, dann haben sie eine richtige Entscheidung getroffen. Trotz dessen will ich bei Jesus bleiben. Er ist es mir wert, dass ich dieses auf mich nehme. Das war in Thessalonich der Fall. Unter viel Bedrängnis, nicht nur bei Paulus und Silas, sondern auch die jungen Christen, so wurden sofort ebenfalls bedrängt. Aber sie nahmen das Wort auf mit Freude des Heiligen Geistes. Gott trägt keinen dunklen, schwarzen Schleier. Bei Gott ist Freude. Der Himmel ist ein Ort lauter Freude. Keine Tränen werden dort sein. Und wo der Heilige Geist da ist, da ist er ein Heiliger Geist. Und da gibt es oft Tränen. Aber damit es Freude gibt, deshalb, das Ziel ist die Freude. Gott will wirklich, dass wir froh sind. Kein leeres Lachen, keineswegs, kein leeres Tamtam, ja, schellende Zimbel. Nein, nein, wirkliche Freude, wirkliche echte Freude voller Liebe, voller Friede. Das ist die Freude des Heiligen Geistes. Die kehrte ein in Thessalonich. Dort wurde die Gnade sichtbar. Das muss herrlich gewesen sein. Das Ergebnis? Verse 7 bis 10. Welches war die Frucht der Nachahmung? So dass, ihr wurdet Nachahmer, so dass ihr Vorbilder wurdet, allen Gläubigen in Makedonien und in Achaia. Das heißt, die Nachahmenden werden zu nachzuahmenden Vorbildern, wie Paulus. Paulus ahmte Jesus nach und so wurde er ein Vorbild für andere, die Jesus nachahmen wollten. Und sie haben ihn nachgeahmt. Und infolgedessen gibt es andere, die Paulus nachahmten, nachahmen. Und so geht es weiter. Das heißt, das Evangelium wird nicht nur verbreitet durch Wort Gottes, sondern durch sichtbares Ausleben des Evangeliums. Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Auch das gehört zum Nachahmen, das Zeugnis, das mündliche Zeugnis. Nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern auch an jedem Ort ist Kunde von eurem Glauben, der zu Gott gerichtet ist, ausgegangen. Glauben, Vertrauen zu Gott hin. Eine Frage an uns. Auf was verlasse ich mich? Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, man muss schon seinen Verstand gebrauchen, hört man immer wieder. Gut, dann tu das einmal. Du wirst bald an deinen Horizont kommen. Bald an deine Grenze. Aber du musst weiter. Gott sorgt immer dafür, dass unser Leben Grenzen bekommt. Und wenn diese Grenzen uns zu nahe kommt, dann sprechen wir von Bedrängnis. Denn wir wollen einen Freiraum haben. Und wenn dieser Freiraum eingegrenzt wird, meckern wir. Aber das ist gut für uns. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 1. Der Tod, der sichere Tod, absolut sichere Tod, stand ihm vor Augen. Warum? Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott. Deshalb tut Gott das. Er weiß, wie wir sind. Er weiß, wie jeder von uns sein eigener Gott sein möchte, sein eigenes Leben bestimmen möchte, für sich selbst leben möchte. Und er bringt uns Gott immer wieder in die Not, in den Verzicht, in die Bedrängnis, ins Gefängnis, in einen eingeengten Raum, damit wir lernen, durch das Gefängnis zu schauen und zu beten, Herr, hilf. Ich kann nicht mehr. Wenn wir das freiwillig sagen, dann geht es etwas schneller. Dann geht es etwas schneller. Aber immer wieder sind wir geneigt, dennoch, plötzlich die Augen wegzunehmen vom Herrn und auf uns selbst zu schauen. Paulus sagt, die Christen in Thessalonich hatten gelernt, auf Gott zu schauen. Es war ein Glaube, der wirklich auf Gott gerichtet war und nicht auf eigene Möglichkeiten oder gar auf einen, dass sie mit Paulus rechneten, jetzt sollte er ihnen helfen. Ich war in einem Land gereist mit einem Bruder, der mich übersetzte. Ich war gebeten worden, zu einer bestimmten Gruppe von Christen zu sprechen und habe dann das vom Wort Gottes her auch getan. Aber was ich nicht wusste, war, dass diese Gruppe etwas ganz anderes erwartete. Die erwarteten von mir als Ausländer Wegweisung, wie sie im Leben besser vorankommen könnten. Denn es war Not im Lande, ja. Möglicherweise sogar finanzielle Hilfe, ja. Das war nicht meine Berufung. Meine Berufung war, ihnen Gottes Wort zu bringen. Und das habe ich auch getan. Also, da war ein Vertrauen, das war nicht auf den Herrn gerichtet. Und gerade das wollte ich tun. Ich wollte ihr Augenmerk auf den Herrn richten. Und dann kann der Herr bestimmen, wie es in meinem Leben aussehen soll. Das wird er auch tun. Das haben meine Frau und ich während über 50 Jahre zusammen erlebt. Wo waren wir? Vers 8, danke. Glauben zu Gott gerichtet. Vers 9 oder Vers 8, Ende. So dass wir es nicht nötig haben, etwas zu sagen. Das heißt, über das, was in Thessalonich geschah. Denn sie berichten selbst von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch zu Gott von den Götzenbildern wandtet. Schöne Formulierung. Wenn es vorher stand, in Vers 6 Anfang, ihr wurdet unsere und des Herrn Nachahmer, dann ist das eine bestimmte Reihenfolge. Über Paulus folgen sie Jesus nach. Hier in der Bekehrung geschieht es so. Die Bekehrung ist zu Gott von den Götzenbildern. Wir würden denken, von den Götzenbildern zu Gott, nicht wahr? Aber Paulus hatte Gottes Botschaft gepredigt. In diesem Brief nennt er das Evangelium Gottes gute Botschaft. Die gute Botschaft Gottes. Diese Botschaft hat Paulus in den Raum gestellt. Paulus hat das Auge der Thessalonicher, Juden oder Heiden, auf Gott gerichtet. Und als er das tat, hörten sie und das Ohr lenkte das Auge, das innere Auge, auf Jesus, auf Gott. Und als das geschah, dann ließen die Hände los von ihren Bildern. Das ist die Reihenfolge. Predigen wir Jesus, dann lässt das Herz los von allen Abgöttern. Das Geheimnis der Befreiung von einer Leidenschaft ist eine größere Leidenschaft. In Psalm 81, denke ich, ist es, sagt Gott, Israel wurde des Lastkorbes los. Ihr wurdet des Lastkorbes los. Eine eigenartige Formulierung. Lastkörbe, die habe ich noch in Spanien gesehen, als ich vor vielen Jahren einmal das Land besuchte. Man hat tatsächlich mit Lastkörben eine Hochstraße gebaut. Es waren noch andere Verhältnisse. Da kann man sich das vorstellen. Ich habe selbst auf der Landwirtschaft gearbeitet. Ich weiß, was es heißt, wenn die Hand am Stiel der Gabel klebt, wenn man stundenlang arbeitet, schwer arbeitet. Ob Schaufel oder Gabelstiel, man klebt die Hand daran. Und ich kann mir vorstellen, wie die Hände des Sklaven nach vielen Stunden der Arbeit am Kübel geklebt haben. Und dann kommt die Botschaft des Mose, kommt, wir ziehen aus. Und sie schauen auf Mose und eine innere Kraft kommt und die Hand kann loslassen. Und sie gehen. Paulus hatte Jesus verkündet und sie ließen los ließen ihre Götzenbilder fahren, denn eine größere Leidenschaft, ein größerer Gott war ihnen vor Augen gestellt worden als ihre Götter. Dieser lebt. Ja. Und wie wunderbar ist es, wenn jemand, der in einer sehr starken Irrlehre festgefahren ist, ob das der Katholizismus ist, der Islam, das Judentum oder eine andere Art von Religion, überall ist es ja dasselbe. Der Mensch muss leisten, damit er Gott beeindruckt, nicht wahr? Und es wird so stark verkündet, dies ist die Wahrheit. Und hier wächst jemand auf von Kindesbeinen an und saugt dieses alles auf, trinkt es mit der Muttermilch ein. Allah ist der wahre Gott oder wer immer jetzt der. Und dann kommt die Rote von Jesus. Das kann nur der Heilige Geist tun, das können wir nicht machen. Und dann wird Jesus vor einem groß und dann lassen sie das andere. Sie sehen das Licht und sie merken, nein, dieser Jesus, der lebt, das ist der Wahre. Zu Gott von den Götzenbildern wandet und um einen Lebenden, wir übersetzen oder wir sagen sehr schnell, lebendigen Gott. Lebendig in unserem Ohr hat einen anderen Klang, nicht wahr? Ein bisschen beweglich, ja, der ist lebendig. Das ist nicht, was Paulus sagen will. Wir haben einen Gott, der lebt, einen lebenden Gott. Die anderen waren tot. Es gibt nur einen Gott und der ist der Lebende. Kein Pluralismus hier. Um einem lebenden und wahren Gott. Deshalb ist er wahr. Es gibt nur einen, der lebt. Ich denke, es war in Chicago. Da ziehen junge Leute durch die Straße und jemand hält wohl ein Schild. Ungefähr so. Der wahre Erlöser möchte bitte vom Tode auferstehen. Aha. Na, eine Herausforderung. Die Mengen umher. Was glauben Sie, ja? Wer ist Ihr Erlöser? Worauf verlassen Sie sich? Können Sie, kennen Sie einen, der von den Toten auferstand? Wie hieß der? Talleyrand. Ich weiß nicht, wie er das oft im Französisch ausspricht. Es war wohl ein Freund von Napoleon. Der macht irgendeine Bemerkung über eine Religion. Und dann antwortet Napoleon, obwohl Napoleon wahrscheinlich kein Christ war, aber er beruft sich dann auf die Auferstehung Jesu Christi. Ja. Also es kann keine wahre Religion geben, außerdem. Er muss vom Tod auferstanden sein. Das muss der Wahre sein. Lichtblick. Was er damit gemacht hat, weiß ich nicht. Dem lebenden Gott, das ist der Wahre. Ihm leibeigenen Dienst zu leisten. Oh, mein Lieben. Haben wir das noch im Ohr? Was halten wir vom Christentum? Man zieht durch die Lande, von einer Gemeinde zur anderen. Und ich frage mich, wie viele Christen sind sich bewusst, dass sie Sklaven Jesu Christi sind? Wie leben wir? Welche Vorstellung haben wir vom Christsein? Was denken die Leute, die diese Räumlichkeit benutzen? Was denken die Leute in ihren Gemeinden? Was denken die Leute in den Gemeinden, die ihnen bekannt sind? Sie alle kennen Christen. Was denken diese Leute über das Christsein? Ist es nicht so, dass sehr viele Christen um uns her, und jetzt sollten wir uns prüfen, ob das nur die sind oder auch ich, es so auffassen, dass sie in die Freiheit gerufen worden sind? Und dass sie sich jetzt die Art des Gottesdienstes, die Art dessen, was sie sich anhören, der Charakter dessen, was sie sich anschauen, die Einteilung ihrer Zeit, mehr oder weniger alles, was sie tangiert, was sie betrifft, dass sie selbst bestimmen, wie das aussehen soll oder wie es sich anhören soll. Wie oft hören Sie, das macht mir Spaß. Das ist interessant. Das werde ich auch mal gern gesehen. Wir saugen oder wir nehmen auf, dass die Luft, die die Welt um uns her prägt, und wir sind wie die Welt geworden, die jeder für sich selbst als Nummer eins betrachtet. Er will bestimmen, was er trägt, wie er aussieht, wo er hinfährt, was er macht, was er hört, was er sieht, was er spürt und so weiter. Wir sind anders. Wir haben das Recht abgegeben, verloren, zu bestimmen, wann und wo wir etwas tun oder erleben werden. Das bestimmt unser Herr. Paulus sagt sehr deutlich, unmissverständlich, schreibt er an die kolossischen Christen, Kapitel 3, Vers 17, alles, was ihr macht, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Was heißt das? Wie wenn er dich gesandt hätte. Ob das der Urlaub ist, ob das der Freiraum ist, die freie Zeit, was immer es ist, Partnerwahl, Lebensgefährten und so weiter, Berufswahl, alles bestimmt der Herr. Um Leibeigenschaft, leibeigenen Dienst zu leisten, das hat Paulus den Thessalonichern klar gemacht. Und dieses ist das Evangelium, das sie zeugnishaft vertreten, wenn sie umhergehen in ganz Makedonien, sie kommen umher, sie ziehen aus und erzählen, was sie selbst erlebt haben und sie erzählen, worauf es zurückzuführen ist und machen dabei das Evangelium kund. Und es wird deutlich, diese sind jetzt Sklaven des Herrn Jesus Christus. Leibeigenen Dienst für einen lebenden und wahren Gott. Hier wird etwas vom Wesen Gottes kund. Von einem Gott, dem es lohnt, sich zu dienen und der aber auch alles von uns fordert. Und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, nachdem diese Dienstzeit vorbei ist, den er von den Toten auferweckte, Jesus, unseren Befreier vom kommenden Zorn. Wäre nicht allzu lang, ich merke, ich muss etwas schneller gehen, aber ich möchte so gern stehen bleiben bei allen diesen Wahrheiten. Sie haben sich mir persönlich eingeprägt, ich würde gern darüber sprechen. Befreier, das Wort hier ist die substantivische Form von Hryomai und das heißt aus der Gefahr herausziehen. Und das geeignete Vorbild oder Bild oder Modell dieses Wortes haben wir im Alten Testament beim Auszug aus Ägypten. Gott schleift geradezu oder schleppt geradezu diesen Haufen von Sklaven aus Ägypten, aus den Klauen der Ägypter. Mit Mühe und Not könnte man sagen, durch diese 10 Plagen, aber sie werden herausgerissen aus jener Gefahr. Und das ist das klassische Bild von Befreiung. Und ich denke, das schwebt dem Apostel hier vor. Jesus, der uns aus der Gefahr der alten Welt und aus dem Zorn Gottes herauszog, vom kommenden Zorn, der denen entgegengeht, die noch nicht Jesus angenommen haben. Diesen zu erwarten, dazu kamen sie zum Glauben. Erwartung des Sohnes Gottes. Hier wird etwas vom Evangelium kund an dieser Stelle. Aber gehen wir jetzt zu Kapitel 2. Da haben wir gleich den 4. Anlass zum Dank. Immer noch ist das Thema, wir danken Gott für euch. Und der Anlass ist hier jetzt ein 4. Und zwar der bekannte Eingang. Hier tut einen Rückblick noch einmal. In Vers 1 lesen wir, denn ihr wisst selbst, Brüder, um unseren Eingang bei euch. Noch einmal spricht er davon, gebraucht er dieses Wort. Mit dem Gedanken des damaligen Eingangs in Thessalonich ruft der Apostel in Erinnerung. Er will jetzt sagen, wie es zu der erfreulichen Entwicklung, die er in Kapitel 1, 4 bis 10 besprach, kam, und setzt dabei die Verse 9 und 10 in Kapitel 1 fort. Das heißt, eigentlich sollte man hier nicht eine Kapiteleinteilung haben. Er nimmt dieses zum Anlass, das, was er eben gesagt hat, und jetzt sagt, sie zu bestärken und zu motivieren. Der Ausdruck, ihr wisst selbst, ist nicht überflüssig oder gar fehl am Platz. In ihm scheint ein leiser Aufruf an die noch jungen und nicht allzu starken Christen zu liegen. Wenn Paulus sagt, denn ihr wisst selbst, Brüder, um unseren Eingang bei euch, dann schwingt dabei ein leiser Aufruf, wie wenn Paulus sagen wollte, lasst es doch weiterhin so sein. Ihr wisst, immer wieder sagt er das, als ob er sie erinnern will. Und ihr wisst es, dann lasst es weiterhin so sein. Immer wieder hört man, dass Eltern sagen, ja, wir haben es ja ihnen gesagt, wenn sie unbekehrte Kinder haben, sie wissen es. Ja, das stimmt. Ob sie es ihnen vorgelebt haben, das weiß ich nicht. Danach will ich auch nicht allzu stark nachfragen. Wir wollen für ihre Kinder beten. Einerseits ist Wissen nicht genug. Andererseits müssen wir uns auch sagen, dass Wissen Verantwortung bringt. Das wurde mir kürzlich neu, als ich über diesen Vers nachsah. Wenn ein Kind in die Schule geht, lernt es. Und was es gelernt hat, das weiß es jetzt. Aber jetzt die Frage, welche pädagogische Philosophie haben wir? Welche Auffassung haben wir von Erziehung? Ist das die französische, typisch französische, die dem Kind etwas beibringt, und dann hat es ein Wissen, und das startet, darf es in die Schublade tun, und dann hat es das jetzt. Ich habe in Frankreich gewirkt. Das ist die Einstellung, die oft da. Diese Einstellung ist sehr verbreitet, und sie hat sich auch, ich fürchte, in deutschsprachigen Zonen niedergelassen. Früher war das nicht so. Früher hat man die Kinder zur Gottesfurcht, zu einem Leben, zu einer, nicht nur zu einem Wissen, sondern zu einem Verhalten angeleitet. Sie lernten, um zu sein, um zu tun, um richtige Bürger des Landes, unter Umständen richtige Christen zu sein, je nachdem die Prägung der Schule war. Ja. Aber heute, ja, in einem gewissen Sinne muss ich sagen, heute ist diese Auffassung immer noch da, aber das Ideal ist ein anderes. Ein Bruder aus in Deutschland erzählte mir, sie waren eingeladen, sie waren russlandsdeutsche Christen, und sie wurden eingeladen von den Behörden der Schule zu einem Abend des Kennenlernens. Und sie sollten einmal erzählen von ihrem Leben und so weiter, ihren Auffassungen. Man wollte sie kennenlernen, angeblich. Als sie ankamen, war nicht viel Zeit dazu. Im Gegenteil, sie wurden überrascht mit der Mitteilung, was sie sein sollten. Dazu hatte man sie eingeladen. Das wurde ihnen jetzt klar. Das war nur ein Köder, damit sie kommen sollten. Ja. Und jetzt wurde ihnen mitgeteilt, was man von ihren Kindern erwartete. Dass sie sich nämlich anpassten. Es gibt ein neues Bild vom Deutschen, es war in Deutschland, es gibt ein neues Bild vom Deutschen, der ist nicht mehr der christliche Christ, der Deutsche. Der ist heute ein ganz anderer. Und so sollten die Kinder dieser russlandsdeutschen Christen werden. Und dann sagte ich, unter solchen Verhältnissen können wir nicht mehr unsere Kinder zur Schule schicken. Dann steht er vor einer Verlegenheit, ja. Was sollen wir machen? Eins seiner Kinder ist nach Kanada ausgewandert, in eine Gegend, wo man noch die Freiheit hat, das Leben nach Gottes Vorbild zu gestalten. Wie lange das so sein wird, weiß ich nicht. Früher oder später werden wir alle eingeengt werden. Jesus sagt uns, ihr werdet gehasst werden von allen Völkern. Früher oder später werden wir nicht mehr ein Land finden, zu dem wir ausweichen können. Es wird nicht Australien sein, es wird nicht Neuseeland sein, es wird nicht Kanada sein. Früher wird der Druck weltweit sein. Und darauf müssen wir uns einstellen. Ja. Gut.